Also ich bin Franzi, das hat man jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Ich mache Kinder- und Jugendarbeit allgemein in der Halseme-Schweiz, in der Ostschweiz und bin unter anderem aber auch noch in Amriswil. Und hier und da mache ich so Predigten wie hier. Und damit ich wenigstens einen roten Faden habe, nehme ich das ganz simpel. Ich nehme den Text, den ich in meiner stillen Zeit lese, einfach als Predigttext. Und das hat jetzt nicht spezifisch mit euch in Usse zu tun. Ihr habt jetzt das Glück oder das Pech, dass ich im dritten Mose drin stecke und gerne über den reden möchte. Die ersten 7 Kapitel. Und alle die, die jetzt noch nicht so viel in der Bibel gelesen haben, dritte Mose ist das dritte Buch der Bibel und ist in der Mitte der 5 Mosebücher. Diese Mosebücher, die haben alle so ein Schlagwort und es geht um die Geschichte mit Gott und Israel. Erstes Buch ist der Anfang der Welt, Anfang der Menschheit, Anfang von Gottes Volk, aber auch Anfang der Sünde. Und dieses Volk, das kommt dann nach Ägypten. Und im zweiten Buch kommt dann dieses Volk nach Ägypten. Volk ist ein bisschen übertrieben. Zu der Zeit ist es noch die Familie von Abraham, Isaac, Jakob und schließlich Josef. Und im dritten Mose geht dann das Volk Israel, wird von Ägypten befreit aus der Sklaverei, kommt zum Berg Sinai und dort erleben sie, wie Gott zu ihnen spricht. Gott hat sie von Anfang an berufen und jetzt zeigt er ihnen, was es heißt, in dieser Berufung zu leben. Das ist unser Buch, das dritte. Und im vierten Mose gibt es dann die Geschichte, wo es beschreibt, ein bisschen holprig, wie Israel versuchte, dem nachzukommen, was sie gelernt haben. Und 5. Mose sind dann die Abschiedsworte, bevor sie ins Land Kanaan gehen durften. Das ist so der Grobkonzept. Und wenn man dann 3. Mose liest, fällt auf, ganz, ganz häufig kommt das Wort heilig vor. Und ein Schlüsselvers ist im 19, Vers 2. Das heißt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Es geht um Heiligkeit, um Reinheit, um näher kommen zu Gott. Und dann gibt es noch unter anderem Psalm 8, 6, was heißt, denn du hast ihn, den Menschen, nur wenig geringer als Gott gemacht und ihn mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. 3. Mose, die ersten Kapitel beschreiben mit Opfergaben, wie man mit Gott beten soll. Wie passt das zusammen, dieses blutige Schlachten mit dieser Zusage Ehre und Herrlichkeit? Und heute möchte ich mit euch diese Frage bewältigen. Was haben diese alttestamentlichen Opfer mit unserer Identität, die wir neu in Christus bekommen, noch zu tun? Wenn Gott uns zur Freiheit, zur Heiligkeit, zur Heilung ruft, wie reagieren wir als Gerufene? Die Zeit wird vermutlich ein bisschen knapp und deswegen werde ich jetzt keine Bibelstellen vorlesen, aber ihr werdet immer das Kapitel auf der PowerPoint sehen, auf was ich mich beziehe. Dann die, die schnell sind, dürfen mitlesen. Alle anderen können es auch aufschreiben und für zu Hause das nachprüfen. Das, was ich hier erzähle, das ist einfach Stückwerkerkenntnis. Das ist nicht die absolute Wahrheit. Also prüft es gerne selbst. Vielleicht kennt ihr ja diese Phase bei Kindern, wenn sie fragen, warum? 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 Und ich habe diese Phase irgendwie nie ganz verlassen. Ich habe in mir so ein innerer geistlicher Terrier, der sich in Bibelstücke verbeißt, besonders wenn es detailreich sind. Und diese Texte in 3. Mose, die sind sehr detailreich. Und ich frage mich immer, wenn Gott sich die Mühe machte, all die Ortsangaben, Farben, Maßeinheiten, Stoffarten hinzuschreiben, was ist dort für eine Bedeutung? Denn Gott hat das bestimmt nicht aufschreiben lassen, um eine bestimmte Seitenzahl zu erreichen. Also was steckt dahinter? Noch kurz generell. Das Kapitel fängt an mit den 5 Opfern und die werde ich dann beschreiben. Und bei jedem Opfer soll der Israelit, der das Opfer bringt, seine Hand auf das Tier legen und sich mit dem Tier identifizieren. Und so lernen die Israeliten 3 Dinge übers Opfern. Erstens, das Blutvergießen. Sünde kann nur durch Blutvergießen gesühnt werden. Sünde ist so schlimm, da muss jemand sterben. Zweitens, Stellvertretung. Der Mensch muss nicht selber sterben, aber ein sündloses Tier. Drittens, ein Mittler. Sie brauchen einen Mittler, der das Opfer vollzieht. Diese 3 Dinge passieren bei jedem Opfer. Das werde ich jetzt nicht jedes Mal wiederholen. Das mal zum Generellen. Also, und Gott beschließt, ich habe mein Volk aus der Sklaverei in die Freiheit berufen. Und jetzt möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie mit mir reden können. Und er beschließt, wenn die Israeliten etwas von mir möchten, dann sollen sie ein Tier opfern. Eine etwas merkwürdige Art der Kommunikation, wenn man das erste Mal so liest. Aber zu der Zeit war es gar nicht so speziell. Ganz viele Religionen und ganz viele Länder opferten ihren Göttern, um den Zorn zu besänftigen, die sie hatten. Auch Ägypten opferten das. Also die Israeliten kannten diese Methoden. Aber bei Gott ging es nicht um irgendeinen Zorn zu besänftigen, sondern er wollte ihnen auf lange Frist etwas beibringen, was wahre Anbetung ist. Und er startet mit dem Brandopfer. Das ist das erste Kapitel zur wahren Anbetung. Und ich versuche nicht allzu eklig vom Töten eines Tieres zu reden, aber in den Einzelheiten steckt die Bedeutung. Also wenn ich das jetzt so erkläre, haltet im Hinterkopf, es geht nicht um das Tier, es geht um den geistlichen Konzept dahinter. Wenn jemand ein Brandopfer Gott bringen will, dann soll er... Dann soll er den Kopf, das Fett, die Eingeweide und die Schenkel verbrennen. Er soll das Tier betrachten, er soll es in Einzelheiten nehmen. Und dort kommt dann mein geistlicher Terrier hervor und fragt sich, warum schreibt Gott nicht einfach, verbrenn das Tier, sauber, weiter geht's. Warum diese Einzelheiten? Und wie gesagt, ihr könnt das prüfen, ob das für euch auch stimmt. Aber für mich macht die Logik Sinn. Der Kopf, das ist der Ort, wo wir unseren Willen haben, unsere Entscheidung haben. Den sollen wir opfern. Dann das Fett, das ist im Hebräischen das Beste, das Vorzüglichste. Das sollen wir opfern. Dann die Eingeweide. Paulus braucht das griechische Wort für Eingeweide für innere Gedanken. Das sollen wir opfern. Und die Schenkel, die brauchen wir zum Laufen oder wenn wir hinknien zum Beten. Das sollen wir opfern. Man kann auch sagen, ich gebe mich Gott von Kopf bis Fuß oder zum Schenkel hin. Aber ich gebe mich Gott hin. Ich gebe das Einzelne immer wieder hin. Ich gebe nicht nur den Stier oder einfach ein bisschen hin, sondern ich gebe mich ganz hin, restlos hin mit allem, was ich habe. Bin ich dazu bereit? Oder welches Stück davon behalte ich noch für mich? Und warum halte ich das noch? Beim Brandopfer heißt es, die Israeliten sollen ein Rind verbrennen, wenn sie dafür zu arm sind, ein Schaf, eine Ziege, wenn sie dafür zu arm sind, auch Turteltauben oder Tauben. Und hier ist auch wieder so ein Detail, das Tier wird immer kleiner. bis auch der ärmste Israelit Gott verherrlichen kann, Gott opfern kann. Und viele oder manche sagen, ich kann nicht gut singen, ich kann nicht gut beten, ich habe diese Gabe nicht, ich habe jene Gabe nicht. Aber erstens stimmt das nicht und zweitens macht Gott keinen Unterschied. Er sagt zum Rind, zum Ziege, zum Schaf, zur Taube, das ist ein lieblicher Wohlgeruch. Und ich persönlich war mal in einem Gottesdienst und da saß ich neben einem Mann und der krächzte. Da war kein einziger richtiger Ton. Aber ich wurde noch nie in meinem Leben so stark von Anbetung berührt. In den Psalmen heißt es so oft, ich schrie zum Herrn oder ich schreie zum Herrn. Und dieser Mann, der schrie von Herzen. Und der hat in mir etwas grundlegend Tiefes verändert. Also sag nicht, ich kann nicht. Denn vielleicht ist genau das, was andere brauchen. Jeder kann Gott verherrlichen. Und das hat man in diesem Brandopfer gemacht. Man hat das ganze Tier verbrannt. Alles gehörte dem Herrn. Und so soll man Gott loben, ehren, ihn rühmen, ihn verherrlichen. Damit ihr jetzt nicht vom Stuhl fällt und einschlaft, habe ich eine kleine Aufgabe. Alle die, die etwas zu schreiben haben, können etwas zu schreiben hervorholen oder ein Handy-Notiz öffnen und ein bisschen aktiv werden. Nur ein kleines bisschen. Fragt euch, wie sieht es in meinem Leben aus? Wie könnte ich heute oder nächste Woche Gott verherrlichen? Und hier geht es nicht um mich und wie ich mich fühle, sondern um Gott. Und der ist immer gut. Und darum kann ich ihn immer rühmen. Und das wird mir wieder gut tun. Aber nimm dir mal was vor, etwas Konkretes. Wie kann ich Gott verherrlichen in nächster Zeit? Das zweite Opfer ist das Speiseopfer. Das ist das einzige Opfer, das nicht mit einem Tier verbrennt wird, sondern aus Mehl. Da wird man Mehl mit anderen Sachen verbrennen. Leider werde ich das überspringen, weil ich den anderen Opfern mehr Zeit geben möchte. Ganz kurz, es steht für sinnbildlich für die Vollkommenheit Christi. Das dritte Opfer ist das Friedensopfer oder Dankopfer. Und wenn man dann weiterliest in Kapitel 7, sieht man bei diesem Opfer, das wird nicht nur für Gott verbrannt. Dort bekommt Gott einen Anteil und auch dort gibt es Fette, die man Gott verbrennen soll. Und die Nieren, die sind im Judentum der Sitz der Gedanken und des Gewissens. Und beim Schaf ist auch noch der Fettschwanz, das ist ein besonderer Leckerbissen. Diese drei Dinge, die soll man Gott verbrennen. Und dann gibt es einen Anteil, der den Priestern und seiner Familie gehört und einen Anteil, der der Israelit selber für sich nehmen kann. Bei diesem Opfer darf ein Israelit ein Rind wiederbringen, ein Schaf und eine Ziege. Wer hat gemerkt, welches Tier hier fehlt? Genau, die Tauben. Warum darf ich keine Tauben als Friedensopfer bringen? Muss mein Dank also riesig sein? Kann er nicht auch klein sein? Aber darum geht es nicht. Das Friedensopfer ist ein Gemeinschaftsopfer. Ein Israelit brachte dieses Opfer, um Gott zu danken, um Gemeinschaft mit ihm zu haben, um dort eine ganz innige Anbetung zu haben. Und er durfte andere dazu einladen. Er durfte alle, die in seiner Familie, Freunde, die rein nach dem jüdischen Gesetz waren, einladen. Eine Taube ist schlicht zu klein für eine Gemeinschaft. da würde niemand satt werden. Darum war das nicht der Fall hier. Was lernen wir hier beim Friedensopfer über Anbetung? Dass wir Gemeinschaft mit Gott haben können, ganz innige Gemeinschaft, so dass wir Gott förmlich in die Augen sehen können und dass wir andere dazu einladen können. Anbetung ist also keine One-Man-Show. Und die nächste kleine Aufgabe ist, welchen Menschen möchtest du in nächster Zeit in die Gemeinschaft einladen? Mit wem möchtest du mit Gott Zeit verbringen? Nicht Zeit für Gott, sondern Zeit mit Gott. Schreib mindestens einen Namen auf. Als viertes ist dann das Sündopfer. Und man tat dieses Opfer, wenn man gegen Gottes Gesetze verstoßte. Dieses Opfer ist nicht freiwillig. Die vorherigen drei, die konnte man tun, wenn man möchte. Dieses war erforderlich. Und gegen Gottes Gesetze verstoßen, das heißt nicht nur die ganz großen, schlimmen Taten wie Morden, Stehlen, sondern es geht ganz praktisch darum, gegen Gottes Wille zu leben, ungehorsam zu sein. Und das kann auch sein, dass ich Dinge tue, die böse sind. Das kann aber auch sein, dass ich gute Dinge unterlasse. Beides gehört da zur Sünde. Und auch hier werden wieder verschiedene Tiere geopfert, aber dieses Mal geht es um den Verantwortungskreis, der Israelit hatte, die Stellung im Volk. Denn bei gewissen Stellungen konnte man verhindern, dass andere vor Gott kommen. Ein Priester musste deswegen einen jungen Stier schlachten und vor Gott bringen. Und auch hier gibt es wieder Teile, die für Gott verbrannt werden und Teile, die außerhalb des Lagers verbrannt wurden. Und das zeigt uns, es heißt, er soll es vor den Herrn opfern. Und wenn wir Sünde haben, dann müssen wir das vor Gott bringen. Es bringt nichts, das zu verstecken, das zu verheimlichen. Wir müssen es vor Gott bekennen, ans Licht bekennen. Und dann gibt es andere Dinge, die außerhalb des Lagers an einem bestimmten Ort verbrannt werden. Und das zeigt uns, Gott lebt nicht mit Sünde in Gemeinschaft. Und wenn ich lieber meine Sünde pflege, als sie aufzugeben, dann wird mich das von Gott trennen. Wenn das Volk, das ganze Volk sündigte, dann ist es das Gleiche wie beim Priester. Auch dort musste ein junger Stier geopfert werden. Bei einem Fürsten war es ein Ziegenbock und beim einzelnen Menschen war es ein Schaf, eine Ziege oder Turteltauben. Und wenn er das auch nicht leisten konnte, dann ein Zehntel Feinmehl. Und auch hier gibt Gott bis zum Letzten die Möglichkeit, Vergebung zu erfahren, Sünden zu bekennen, Freiheit zu erfahren, weil ihm das so wichtig ist. Bei diesem Opfer könnt ihr euch fragen, wo handle ich gegen Gottes Wille? Aber die noch spannendere Frage, die ich euch stellen möchte, ist, wo habe ich Einfluss über andere und hindere sie mit meiner Sünde, mit meiner Haltung, mit meinem Tun, daran, zu Gott zu kommen. Überlegt ihr das mal. Das fünfte Opfer ist das Schuldopfer. Und da kann man sich fragen, was ist der Unterschied zwischen Sünde und Schuld. Beim Sündopfer war der Fokus darauf, auf die sündige Natur in uns, wenn wir eine Haltung zur Sünde haben. Darum ging es. Und beim Schuldopfer geht es darum, dass unsere Entscheidungen Folgen haben, dass wenn wir sündigen, richten wir Schaden an. Beim Schuldopfer war das Gesetz, dass jeder, der etwas getan hatte, soll das zurückerstatten, was er genommen hat, und einen Fünftel mehr. Dazu soll er einen Widder opfern. Und dort gibt es keine Ausnahme. Jeder musste einen Widder opfern. Warum ausgerechnet das? Warum keine Ausnahmen? Es soll für alle gleich bleiben. Und da kommen wir zu den Bedeutungen dieser verschiedenen Opfer. Die Israeliten sollten mit diesen Opferritualen Gott loben, in Gemeinschaft leben, Vergebung erfahren und Schuld bekennen. Das klappte mal besser, mal weniger. Und bei all diesen Opfern sollten sie ein fehlerloses, makelloses Tier geben. Für alle, die sich fragen, warum ein fehlerloses, makelloses Tier? Warum kann ich nicht meinen alten, kranken Schafbock verbrennen? Berechtigte Frage. Gott wollte ja mit diesen Opfern den Israeliten etwas beibringen. Was ist wahre Anbetung? Und wer hat das vollkommener, heiliger, besser gemacht als Jesus? Niemand. Und mit diesem fehlerlosen Tier soll das Bewusstsein wachsen, dass der kommende Messias fehlerlos ist, vollkommen ist. Darum dieses perfekte Tier, das ist keine Diskriminierung für kranke, alte Tiere, das ist einfach praktische Prophetie zum Messias. Und Jesus kam in die Welt und er sagt von sich selbst, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz und die Schriften der Propheten abzuschaffen. Im Gegenteil, ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Und diese Gesetze, von denen Jesus spricht, das sind unter anderem diese Opfergesetze. Und er kam und erfüllte jedes von ihnen. Und bei der Liste hier seht ihr, im Johannesevangelium wird Jesus vor allem als Brandopfer beschrieben. Er kam und tat alles, sagte alles, um den Vater zu verherrlichen. Es ging nicht um seine Leistung, sondern um den Vater. Und Jesus kam und hatte Gemeinschaft mit den Leuten. Immer wieder lud sich auch selber ein und aß mit den Menschen und führte sie zum Vater. Hatte immer die Gemeinschaft im Auge, Leute in die Gemeinschaft zu ziehen zum Vater. Das lesen wir vor allem im Lukas-Evangelium. Und dann, wissen die meisten, starb Jesus am Kreuz für unsere Sünden, für alle Sünden. Und dieses Ereignis werden bei allen Evangelien beschrieben. Aber Markus hat kein Nebenthema, also betonte es auf eine ganz besondere Art und Weise. Und Jesus starb am Kreuz für alle unsere Fehler, für all unseren Unmut, Ungehorsam, Rebellion, Hass, Verletzung, für alles. Und er sagt, komm, ich will dich reinwaschen, weißer als Schnee. Du musst nicht mit dem weiterleben, du kannst Veränderung erleben, du kannst Freiheit erleben, du kannst Vergebung erleben, wenn du das willst. Aber manchmal müssen wir mit unseren Entscheidungen leben oder mit den Folgen dieser Entscheidungen. Wir haben, oder ja, für alle, die sich denken, ich würde alles daran tun, wenn ich zurückgehen könnte und diese Sache anders machen könnte. Für alle, die mit Schuld unterwegs sind. Manchmal gibt es Dinge, die man getan hat und man hat es bekannt und es ist vergeben, aber ich kann es nicht reparieren. Es gibt gewisse Dinge, mit denen muss ich hier im Leben zurechtkommen. Und auch für das ist Jesus gestorben, auch für den Schaden, auch für all diese falschen Entscheidungen, für all die verpassten Chancen, für alles, was ich bereue, für alles, was ich nicht reparieren kann. Für all das ist auch Jesus gestorben. Und er verspricht uns, irgendwann, spätestens in der Ewigkeit, wird alles gut sein. Denn es wird keine Tränen und keine Trauer mehr geben. Es wird gut sein. Und all diese Dinge, die brauchen wir immer in unserem Leben. Aber heute kannst du dich fragen, was von dem brauche ich heute besonders? Mit wem, mit was soll mich der Heilige Geist erfüllen? Brauche ich heute Gottes Lob in mir? Oder brauche ich tiefe Gemeinschaft mit Jesus? Brauche ich Sündenbekenntnis? Oder brauche ich sein Tragen meiner Last? Auch das könnt ihr mal kurz aufschreiben. Jesus verließ den Himmel, kam auf die Erde, wurde Mensch, starb und kam zum Leben. Er lebt, er hat alles neu gemacht, er hat all diese Opfer erfüllt. Niemand von uns muss das in dieser Weise noch nachmachen. Niemand von uns muss jetzt noch auf ein Kreuz gehen, denn niemand konnte das vollkommener tun als Jesus. Aber was bedeutet das nun für uns? Wie hat Gott den Menschen schon immer begegnet? Und hier möchte ich noch das letzte Mal auf so Details eingehen. Gott beginnt seine Anbetung mit dem Brandopfer. Warum nicht mit dem Sündenbekenntnis? Warum soll der Mensch nicht zuerst aufräumen? Weil er zuerst Gott kennenlernen soll. Gott begegnet im Brandopfer in seiner Herrlichkeit den Menschen. Und dann zieht er sie in Gemeinschaft. Er lässt Menschen in Gemeinschaft ihn erfahren. Und in dieser Gemeinschaft sehe ich Gottes Herrlichkeit. Und ich sehe, mein Verhalten passt irgendwie noch nicht ganz dazu. Und da kann ich mich entscheiden, mache ich das anders? Nehme ich die Vergebung an? Tue ich Buße? Oder bleibe ich oberflächlich weiter so? Gott schenkt Vergebung, Heilung, Veränderung, Freiheit, wenn ich das möchte. Und vielleicht, nur vielleicht, können wir Christen anfangen, Leute nicht auf ihre Sünden hinzuweisen, sondern sie einfach in die Gemeinschaft Gottes hineinzuziehen. Und das Sündenbekenntnis Gott überlassen. Vielleicht. Wir müssen also kein Tier mehr opfern. Wir müssen auch uns nicht opfern. Aber was haben diese Opfer noch mit uns zu tun? Ich kann durch mein Leben Gott verherrlichen. Brandopfer, Friedensopfer. Ich kann andere in die Gemeinschaft zu Gott ziehen. Friedensopfer. Sündopfer, ich kann meine Sünden bekennen, ich muss sie nicht verstecken, ich muss auch keine Angst mehr haben. Schuldopfer, ich kann Vergebung bekommen. Der Unterschied ist, ich muss nicht mehr, ich darf. Ich kann, es ist eine Entscheidung. Und es bleibt ein Opfer, weil das nicht automatisch passiert. Ich darf mich dazu entscheiden. Gott möchte uns in allen Lebenslagen begegnen. In unserem Lobpreis, in unserer Gemeinschaft, in unseren Fehlern, in unserem Stolpern, in unserer Sünde, im Tragen unserer Folgen. Überall will er uns begegnen. Und er wartet und ruft, komm. Und die letzte Frage, die ich euch stellen möchte, ist, wie reagieren wir als Gerufene?
Ich möchte gerne 5 Minuten Zeit geben, dass wir heute Morgen einfach Jesus das bringen dürfen, was er uns heute Morgen aufs Herz gelegt hat, dass wir ihm das abgeben, uns dann auch dort lassen. Er hat, wie wir das hörten, alles vollbracht. Er hat ein vollständiges Opfer gegeben. Wir müssen dann nichts mehr dazu hintun, aber wir dürfen all das annehmen und uns einfach auch ihm vollständig zur Verfügung stellen. Vollständig zur Verfügung stellen. Und eventuell habt ihr Dinge aufgeschrieben heute Morgen und die darf man jetzt einfach in dieser Zeit bringen und in unser Gebetssäcklein tun. Kann man das Kreuz nach vorne nehmen? Da, das wäre sehr gut. Es hat dort ein Gebetssäcklein, wo man das einfach hineintun kann. Das wird nicht gelesen. Da schauen wir dann Leute, die was aufgeschrieben haben und das wirklich einfach abgeben möchten heute. Und sagen möchten, ich möchte dieses Opfer Jesu, was er getan hat, dieses vollständige Opfer. Ich möchte wirklich einfach bekennen, Jesus, du hast alles vollbracht, ich vertraue dir. Und das dann einfach dort in dieses Säcklein tun. Man darf auch noch Dinge aufschreiben, die man möchte. Könnte man noch 1-2 Tischchen hier nach vorne nehmen und das aufschreiben, was man möchte und ins Säcklein hineintun. Und Monika und ich werden dann am Schluss einfach beten für diese Anliegen. Seid frei, jetzt einfach zu kommen von oben auch, vom Übertragungsraum und dieses vollständige Opfer Jesu, es ist vollbracht, dass wir da einfach ein Ja finden dazu. Es ist vollbracht. Er hat alles vollbracht. Wir müssen da nichts mehr hinzufügen und wir dürfen ihm jetzt einfach uns vollständig weihen und sagen, Herr, da bin ich, mach mit mir, was du möchtest. Da bin ich. Ich gebe mich dir hin, vollständig, von Kopf bis Fuß, wie wir gehört haben. Ich möchte mich dir hingeben, mach mit mir, was du willst. Auch da darf man ein Ja finden. Wer gerne ein Gebet möchte, darf auch kommen und sich da vorne ausstellen. Und Monika wird dann fragen, ob man beten darf mit euch, seid auch da frei. Ja, Jesus, danke, dass du diese Zeit freisetzt jetzt und dass wir uns wirklich dir ganz weihen dürfen und sagen dürfen, da bin ich, mach du mit mir, was du willst. Brauch mich so, wie du willst. Berühre mich so, wie du willst. Und es ist ein riesiges Vorrecht. Wir müssen nicht mehr alttestamentlich Gesetze erfüllen, sondern du, Jesus, hast alles vollbracht und wir dürfen vertrauen und uns einfach dir ganz weihen. Und das darf jetzt geschehen. Seid frei, einfach zu kommen. Wie gesagt, wer ein Gebet möchte, einfach vorne hinknien oder sich hinstellen.